Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Ohrenverwöhn-Folge von euren kleinen Zaubermäusen. Hier ist Basti Bielendorfer und ich funke an den kleinen Mann in Karlsruhe, Ötze Kosa. Wie geht's dir?
Hallo, grüß Gott, guten Tag, guten Morgen. Mir geht's sehr gut. Ich bin gar nicht in Karlsruhe, ich bin in Stuttgart.
Du bist in Stuttgart. Du hast am Wochenende eine gute Tat getan, damit du auch schön in den Himmel kommst, richtig?
Ich war, das war am Dienstag. Es war nicht Wochenende.
Gut, du hast letzte Woche eine gute Tat getan. Ja, wollen wir jetzt mal nicht patchen. Ja. Also du hast was. Nein, eigentlich tust du ja jeden Tag was Gutes, weil du dich der Menschheit aussetzt und die Menschen erfreust. Aber du hast was richtig Gutes getan, wo ich auch ein bisschen stolz auf dich bin, wie ein Vater.
Ja, das heißt. Ich sag's mal so herum, ich habe jetzt nicht sonderlich viel getan. Es waren ja eher die Menschen, die da hingekommen sind und das unterstützt haben. Aber es war echt cool. Also es war mega erfolgreich. Für die, die es nicht wissen, wir hatten Döner for Charity und es sind, ich glaube, 13.608,26 € zusammengekommen.
Das sind eine Menge Döner. Also wie war das? Man konnte einen Döner haben, aber musste was spenden oder man hat einen Döner?
Nee, du hast einen Döner ganz normal gezahlt. Alle Einnahmen, egal was, Getränk, Döner, was auch immer du da gekauft hast, wurde zu 100% gespendet. Plus zusätzlich hatten wir noch eine Spendenbox, falls jemand was nochmal von Herzen spenden will. Und wir hatten ganz viele, Coca-Cola hat mitgeholfen, dann gibt's diese Süßigkeiten, ich kann mir doch Namen so schlecht merken, Alter. Hitchies heißt das, glaube ich.
Hilscher? Meinst du Hilscher?
Hilscher, so glaube ich, ja, genau.
Sowas wie Haribo?
Süßigkeiten.
Ah, Hilscher, ja.
Hilscher. Ja, so Kaubonbons und die hatten einen Stand aufgebaut und alle haben halt supportet. Die Kufner GmbH hat uns unterstützt, also... Und natürlich halt jeder einzelne Gast, der vorbeigekommen ist. Und jetzt halte ich fest, Digga. Ein Pärchen, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Die Jazz war ja auch den ganzen Tag da, hat uns auch unterstützt. Die hat die Kontaktdaten. Die sind 800 Kilometer gefahren, um den Döner zu holen, Geld zu spenden und dann wieder 800 Kilometer zurück.
Haben sie sich wenigstens einen für die Tour mitgenommen? Hast du ihnen einen eingepackt?
Ja, natürlich.
Natürlich.
Aber das fand ich krass, Alter. 800 Kilometer.
Das ist erstaunlich viel für einen Döner. Aber es war ja kein normaler. Es war ein Döner aus deinen Händen. Du hast ja faktisch jedes Maiskorn, jeden Krautsalat persönlich in den Döner getan.
Alles. Ich habe ihn gestreichelt, den Döner.
Du hast ihn gestreichelt. Du hast reingeniest. Man konnte einen Özcan Kosa Niesdöner statt Vicky. Özcan Kosa niest in den Döner. Promi niesen.
Aber jetzt sag ich dir, mal ganz kurz eine Sache.
Bitte,
Basti. Ich habe um 11 Uhr angefangen bis um 20 Uhr. Und Alter, ich habe wirklich jahrelang Gastro gemacht. Ich habe so viele Jobs gemacht. Ich war noch nie in meinem Leben so fertig wie nach diesem Arbeitstag dort. Um 15 Uhr, 16 Uhr, ich konnte nicht mehr. Ich habe mich hinten, ich glaube, so eine halbe Minute, eine Minute hingesetzt. Ich konnte nicht mehr. Ich war kurz vor Zusammenbrechen. Ich war richtig erschöpft. Da habe ich mir gedacht, Alter,
du bist an Arbeit nicht mehr gewöhnt, Bruder. Du bist ein Witzeonkel, verstehst du?
Ja, ich bin da crazy. Aber überleg mal, die machen das jeden Tag. Ufuk und seine Frau, das ist ja immer eine Schlange dort beim Kebabi. Da gibt's nie so, jetzt ist mal halbe Stunde nichts los. Die machen auf bis zum Schluss. Immer. Von morgens bis abends. Full. Alter, das war crazy.
Ist es so? Ist Kebabi ein Edeldöner? Ein guter Döner?
Nee, ist ein sehr, sehr guter Döner. Also, mir schmeckt er extrem gut. Aber am Ende ist ja Geschmackssache. Die einen mögen ja ihren Döner so, die anderen mögen ihren Döner so. Aber viele haben nach dir gefragt.
Wirklich?
Haben auch gesagt, wo ist Basti? Da habe ich gesagt, der hat hier Hausverbot.
Ist gesagt, dem Basti ist Charity. Du hast mich nie gefragt, ob ich bei Döner for Charity dabei wäre. Sonst wäre ich natürlich gekommen. Aber ich dränge mich ja nicht in Charity-Aktionen von anderen Leuten.
Ja, jetzt halt's Maul, Alter.
Was? Natürlich wäre ich da gewesen. Aber ich wurde nie gefragt.
Ja, das muss man dich extra einladen.
Ja, natürlich muss man mich einladen.
Halt's Maul, Alter.
Denkst
du besuchst mich nicht einmal. In fünf Jahren hast du mich nicht einmal besucht, in Karlsruhe.
Also dich besuchen ist auch kein Charity. Das ist eine Zumutung. Aber die, das wäre so, als würde ich zu Sea Shepherd fahren, die die Wale retten und das und den Plastikmüll aus dem Meer räumen und einfach aufs Boot bei denen springen und sagst so, ja, ich bin jetzt auch bei Sea Shepherd. Und dann würde ich sagen, ja, aber wer sind die denn? Stimmt. Ich bin jetzt auch bei Sea Shepherd.
Greenpeace muss, ja. Greenpeace muss einen Botschafter schicken, der dann sagt, wohlan, der Herr, ist Bastian Bielendorfer zu Hause? Und der so, ja, nun, wir würden Sie gern bitten, uns mitzuhelfen. Ach, wenn ihr jetzt so höflich fragt, dann komme ich natürlich.
Genau, das ist also unter so einer persönlichen Aufforderung mache ich es halt nicht. Aber wenn du gesagt hättest, Basti, ich brauche noch einen Sideman, ich brauche einen Wingman bei Döner for Charity, ich hätte dir definitiv die Tzatziki ins Brötchen gemacht, das kann ich dir sagen.
Ja, wie, aber du hättest ja einfach...
Wie gibt es eigentlich einen Fachbegriff für das Brot? Ist das Fladenbrot? Wie nennt man eigentlich das Brot beim Dönermann? Fladenbrot.
Brot.
Ja, Brot, aber es muss doch irgendeinen Fachbegriff dafür geben. Du bist doch jetzt Dönerloge, du weißt doch Bescheid. Was gibt's für diesen...
Ja, es hängt davon ab, was für ein... manche machen es mit einem Fladenbrot. Die kaufen normales Fladenbrot, vierteln das dann. Manche machen ihr eigenes Brot.
Das sind die guten.
Manche machen halt so Brioche. Also die der Ufuk macht halt so eine eigene Rezeptur und so einen eigenen Stil, den er da macht. Dem seine Brötchen sind so wie so Brioche-Brötchen. Von Kebabi. Aha. Ich finde die richtig geil, weil die sind so dick, so
bürgerlich.
Fluffig.
Bürgerlich.
Jein, ja, also, aber schon richtig lecker.
Ich hatte
also,
gestern noch einen Döner, der war wirklich gut. Der war hier aus der Straße in der Nordstadt. Wie heißt die nochmal? Es gibt die Kolbstraße in Schanzenstraße, also bei in Mülheim. Und wie heißt die nochmal, die hier ist?
Die Weidengasse.
Die Weidengasse, genau, in der Weidengasse. Exzellenter Döner. Allerdings unglaublich salzig. Und das sag ich, der wirklich gerne Salz isst. Also es war wirklich, das Fleisch war so salzig, dass meine Frau es nicht essen konnte und ich auch danach ungefähr 4 Liter Wasser getrunken. Aber es war trotzdem sehr lecker. Was für ein Döner-Typ bist du denn? Also was muss drauf auf deinen Döner? Bist du ein Schafskäse-Typ? Bist du einer, der macht noch ein bisschen scharf? Nee, bist kein Schafskäse-Typ.
Also mein Favorite ist Basic. Zwiebel, Tomate, scharf.
Aber Zwiebel
fertig.
Muss.
Zwiebel muss auf den Döner. Es gibt keine Alternative.
Ja, nee. Also Zwiebeln, ja, ich mag Zwiebeln auch, aber ich bin nicht für Zwiebeln, weil das einfach, du trägst es den ganzen Tag mit dir. Ich fühle mich dann unwohl, wenn ich mit Leuten rede. Du kriegst den Geruch nicht weg. Deswegen nehme ich ohne Zwiebeln, aber eher aus sozialen Gründen, aus sagen wir mal, kulinarischen Gründen. Kulinarisch also bin ich bei dir.
Ich kann dich wirklich beruhigen. Du kannst ganz in Ruhe Zwiebeln essen, Basti, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dir jemand zu nahe kommt...
Wirklich, das stimmt. Meine Höhe kommt ja auch keiner. Also du würdest nicht mal, obwohl du könntest ja, schon unten den Zwiebelduft mitkriegen, wenn ich spreche, weil es geht ja dann so runter. Der Dampf geht hoch, der Geruch geht runter.
Stimmt.
Wie, einfach Salat, Zwiebeln?
Nein, Zwiebel, Tomate, scharf.
Wie, Zwiebel, Tomate, scharf? Also scharfe Soße?
Nee, scharfes Pulver, fertig.
Wie, du nimmst nur Fleisch, Zwiebeln, Tomate und scharfes Pulver?
Genau.
Ohne Salat?
Ohne Salat.
Ohne
also,
Kraut?
So esse ich
ohne
ihn.
Kraut?
Ohne Kraut, ja.
Ohne Rot? Ohne Rot? Ohne Rotkraut?
Ohne Rotkraut, ja. Du isst ja mit allem, weil du bist ja so Deutscher. Du so,
Deutsch.
Es muss alles drauf, wenn es kostenlos ist. Mach die Saladette, die Folie, die Frischhaltefolie auch noch mit rein.
Ich fress da alles mit, ich fress das Papier auch mit. Das stimmt
ja,
allerdings.
Alles.
Ja, nee, das stimmt nicht ganz. Also als Teenager war das auf jeden Fall so, dass man gesagt hat, mit allem und davon auch gern viel. Wobei natürlich dann, man darf ja, diese Dönermänner sind ja auch Füchse, das darf man ja nicht vergessen. Das heißt, wenn du viel Salat und so bestellst, kriegst du weniger Fleisch. Ne, dann, das Fleisch muss eigentlich immer vor dem Salat ins Brötchen, nicht danach.
Ja, das.
Dann gibt es auch manche, die machen, ja, es gibt ja, es gibt so viele Arten und Weisen. Das ist wie beim Nüsseabwiegen in der Türkei. Es gibt so viele Arten und Weisen, die wirklich wertvollen Dinge aus dem Döner rauszulassen und die billigen Klamotten wie Eisbergsalat, die man theoretisch hinterhergeworfen bekommt, so viel wie möglich reinzupacken. Das macht ja schon einen Unterschied, wenn du 1000 Döner am Tag machst, okay? Und da sind 60 1000. Gramm Fleisch drin, okay?
Ja, da merkt man, Alter, du hast noch nie in deinem Leben gearbeitet, Alter.
Das ist absolut richtig. Schlüsseldienst, Mann, erklär's mir.
60 Gramm. Wie viel ist 60 Gramm, Alter? Das ist ja gar nichts.
Ungefähr dein Pimmel. Ich weiß nicht, wie viel Fleisch glaubst du denn ist in einem normalen Döner drin?
Ja, 150 bis 200 Gramm
das
machst du da ungefähr rein.
Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht, ob da 150 Gramm sind. Also ich bin ja auch so ein Typ, der mit dem Eichamt zusammenarbeitet. Also wenn ich zum Dönermann gehe, dann lasse ich mir das Brötchen ausliefern, dann wird aber erstmal abgewogen. Dann schaue ich, wie groß ist der Anteil an Fleisch. Ich sag dir, in den meisten Dönern nicht mehr als 100 Gramm. 100 Pro, nicht mehr als 100 Gramm.
Ja, 100. Also ich finde auch immer, wenn zu viel Fleisch drin ist, finde ich es auch nicht cool. Mm. Also es muss so die genau richtige Mitte sein.
Es gibt ja auch völlig, was isst du drauf? Also was ist drin? Bei dir, also welches Fleisch nimmst du? Letztens habe ich Steak-Döner gehabt, was im Ende eigentlich eine Formulierung ist für Mülldöner, weil sie so altes Rindfleisch nehmen, das man niemals als Steak verkaufen würde und das dann aufeinander klatschen und für 12 Euro verkaufen. Ich wollte es einmal ausprobieren, es hat mich aber nicht begeistert. Bist du Kalb, bist du Lamm, bist du gemischt?
Ja, aber du bist ja so ein Hackfleischdöner-Typ, Alter. Du hast mir diese Hackfleischdöner, hast du mir so hoch angepriesen, das ist der beste Döner, Alter. Ich habe das mit dir dort gegessen, ja, einfach Durchfall. 2 Tage, das war so ekelhaft.
Das stimmt, ich habe dir einen guten Dönermann empfohlen, der aber in den Jahren abgebaut hat. Und Hackfleischdöner ist natürlich, Hackfleischdöner ist gefährlich. Ist Schrott. Weil nicht immer, aber... Da kannst du ja wirklich alles reinmischen. Aber da kannst du auch noch 4 Kilo Strukturtapete reintun oder Omas überfahrene Dackel oder so. Das ist ja dermaßen vollgewürzt und zugeknallt mit irgendwelchen Zusatzstoffen, dass du das nicht mehr erkennen kannst. Als Teenager hat mich das aber nicht gestört. Als Erwachsener nehme ich sowas nicht mehr zu mir.
Ja, also normalerweise ist es so, dass du Hochrippe nimmst für einen Döner. Also wenn du einen Döner machst, nimmst du eigentlich Hochrippe und dann... wird das Fleisch halt sehr dünn geschnitten und dann aufeinander gestapelt. Das ist eigentlich ein richtig guter Döner. Und Steak ist ja jetzt nichts anderes. Also Steak ist ja Hochrippe oder halt Filet, so etwas aus der Ecke. Es ist halt ein sehr hochwertiges Fleisch. Aber es muss ja halt dann, muss halt der Typ dafür sein. Die einen mögen halt Hackfleisch, die mögen halt, wenn da noch so Brät mit drin ist und keine Ahnung, also
ja,
so
ja, Hackfleisch. Ich glaube schon, dass es der minderwertigste Döner ist, oder? Hackfleischdöner.
Ja, ist er ja. Also Hackfleischdöner ist jetzt, ich glaube jetzt nicht, dass das so der Killer ist, Hackfleischdöner. Finde ich jetzt nicht so. Aber ist Geschmackssache, Alter. Ich will jetzt die Hackfleischdöner-Leute nicht runtermachen. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, die jetzt drauf schwören und sagen, das ist richtig geil. Und ist ja auch schön, ist ja auch Geschmackssache am Ende. Aber mir persönlich schmeckt wirklich dieses Schichtfleisch, das liebe ich über alles. Geschichtetes Fleisch, Hochrippe.
Also nicht dann, Hähnchen, kein Chicken Döner.
Oh doch, das schmeckt auch sehr gut.
Aber das ist doch meistens auch Schrott, oder? Ist das gutes Hähnchen? Das ist doch dann auch irgendwie Maul und Clown, was da zusammengemischt wird. Meinst du nicht? Also ich glaube, das Beste ist immer noch so Kalb oder so.
Ist ja Hähnchenbrust eigentlich.
Ja, Brust, also weiß ich nicht, Brust. Also ich glaube eher Hähnchenarsch. Ich meine, es geht ja, das Gute dabei ist ja, glaube ich, als Gastronom, dass du da an unfassbar vielen Stellen sparen kannst, wo es keiner merkt. Der Döner gestern zum Beispiel hat 7,50 Euro gekostet. 7,50 Euro. Der war aber auch, der war zu salzig, aber er war gut. Aber 7,50 Euro ist natürlich, wenn du bedenkst, ich weiß noch ganz genau, dass in Berlin, als ich das erste Mal da war, 2003 oder so, gab es Döner für 1 Euro. Das ist natürlich, das ist dann Müll. Ich glaube 50 Cent sogar. Also das ist einfach Müll zum Fressen. Aber 7,50 Euro ist schon, finde ich, schon stabile Ansage. Also das ist schon, so viel kostet eine Pizza oder hat mal eine Pizza gekostet. Und die Preise sind ja hochgegangen. Es ist ja nicht mehr wie früher. Also dein perfekter Döner, Tomate, ja, Zwiebeln, scharfe Soße, keine Cocktailsoße oder Tzatziki?
Nee, ich mag jetzt Djajic auch nicht, aber...
Was ist Djajic?
Djajic? Djajic ist Tzatziki auf Türkisch.
Ah ja, das ist, glaube ich, so eine deutsche Sache, dass wir das nicht wissen und dann immer Tzatziki sagen, als wärt ihr Griechen, ne?
Ja, aber ist ja die deutsche Bezeichnung dafür. Ist jetzt auch okay, aber...
Das nimmt einem keiner übel, wenn man das sagt. Du musst uns jetzt auch mal ein bisschen... Guck mal, ich bin eine Kartoffel. Du musst mich jetzt mal ein bisschen einführen in die Dönerwelt. Du musst mir jetzt mal die Tür in den Hinterraum öffnen, damit auch die Leute, die uns zuhören, was lernen über den Döner.
Ich finde, für mich persönlich ist der Preis absolut gerechtfertigt. 7,50 Euro.
Kommt auf die Qualität an, ne?
Ja, aber das ist, also Basti, du musst echt mal überlegen, Alter. Du musst 7,50 Euro, ein Döner. Du hast Brot, du hast Fleisch, also im besten Fall hochwertiges Fleisch. Und 7,50 Euro finde ich sogar noch zu billig für einen Döner. Jetzt mal ganz ehrlich. Du hast in den meisten Dönerläden hochwertiges Fleisch, also wenn es jetzt kein Hackfleischspieß ist, dann hast du die ganzen Zutaten.
In den meisten Dönerläden, das möchte ich anzweifeln. In den meisten Dönerläden würde ich nicht sagen. In 30% der Dönerläden maximal. Die meisten verkaufen Müll.
Ich kann jetzt nicht für alle, aber ich meine, also die, wo ich jetzt bis jetzt drin war, Aber da musst du auch mal überlegen, das Brot wird frisch gemacht.
Nicht
du
immer.
Kriegst frisches Brot. Du hast, also im, bei den meisten Dönerläden hast du Tomaten, Zwiebeln, Gurke, Salat, Soße noch mit drin. Dann die Mitarbeiterkosten, Strom etc. Dann zahlst du dafür 7,50 Euro. Also wenn du mal, finde ich, eigentlich einen gerechtfertigten Preis. Also du gehst zum Italiener, du kaufst Nudeln, okay, mit Tomatensauce und zahlst dafür auch 11 Euro.
Ja,
im Restaurant.
Das
12 Euro. Und das ist nur, das ist, wenn du Barilla kaufst, also auch, es kostet 2,50 Euro, warm gemacht, Tomatensauce, auch wenn du fertig Tomatensauce holst, weißt du, es sind zwei Kellen drauf. Fertig.
Ja, ja, gut, also stopp.
Also Wareneinsatz ja, und ja, der Gewinn also, ist ja...
Also okay, aber sagen wir mal ehrlich, ein Italiener, der 12 Euro für Nudeln nimmt, wo er fertig Soße drauf gemacht hat, der existiert nicht lange. Dafür gibt es dann doch zu viel Markt, also zu viel Markt, ist der Markt zu groß und es gibt zu viele italienische Restaurants, als dass du dir das leisten kannst. Du hast aber recht. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wenn ich Gastronomie machen würde, würde ich immer auf Sachen mit einem niedrigen Wareneinsatz und einem hohen Payoff gehen. Pfannkuchenhaus, Pizza, Crepe. Das ist die größte Abzocke der Menschheitsgeschichte, Digga. Ein Crepe kostet 3 Cent. Da kommt dann noch dieser beschissene Käse drauf, der kostet vielleicht 10 Cent. Dann kostet dich der Wareneinsatz von so einem Crepe, den du an der Ostsee verhökerst. Oder auch in der Innenstadt von Köln gibt es jetzt auch so Crepe. Das finden wir alle toll. Crepe, ein schöner Nutella-Crepe, ne, für 5 Euro. Und dann denkst du so, das musst du dir mal geben. Der Teig von dem Crepe ist faktisch umsonst. Das ist als, der kostet nichts. Die Herstellung von dem Teig ist faktisch umsonst. Dann hast du das, was du drauf machst. Ein Löffel Nutella entspricht einem, bei einem großen 5-Euro-Glas ist das vielleicht ein Hundertstel des Glases. Das heißt, der Wareneinsatz liegt bei, wenn du hochrechnest, 20 Cent, das wäre viel. Und dann verkaufst du das für 5 Euro. Ich will den Crepe-Leuten gar nichts Böses, verstehst du? Ich meine damit nur, mach auf gar keinen Fall ein Steakhouse oder Meeresfrüchte oder so eine Scheiße. Dann kaufst du 100 Doraden a 8 Euro und verkaufst sie für 17 Euro gebraten. Und die Hälfte davon verrottet dir im Schrank, weil die Leute es nicht bestellt haben und die halten dann auch nur 3 Tage. Auf gar keinen Fall. Leute, die uns zuhören, macht einen Crepe-Laden, verhökert Pommes. Alles Zeug, was TK geht oder billig herzustellen ist. Pizza auch total gut, weil Pizza kostet ja auch im Ende nix, so, wenn du die gut machst.
Ja, aber guck mal, ich habe jetzt mal geguckt, also Wareneinsatz bei einem Döner, die Kosten pro Döner liegen bei 2,80 Euro circa, 2,70 bis 2,80. Du hast Fleisch, 120 bis 150 Gramm, 1,60, Salat, Tomaten, Zwiebeln, Soße, 40 Cent, Fladenbrot, 25 bis 40 Cent, und dann Strom und Gas, 40 Cent pro Döner. Miete, Personal, Verpackung, Steuern, variiert, je nach Standort, Betriebsgröße. Also 2,80. Und du musst ja eigentlich immer das 2,5-fache, solltest du da nehmen, ungefähr sogar das Dreifache, damit sich das für dich rentiert am Ende.
Aber ist das realistisch, 2,50 Euro Wareneinsatz? Jetzt mal ehrlich.
Absolut.
Meinst
natürlich. Na ja, klar. Also wenn du gutes Fleisch holst, wenn du in den Supermarkt gehst und du holst wirklich gutes Fleisch, dann zahlst du dafür ein 200 Gramm Steak, zahlst du ein paar Euro, Alter.
Ich meine, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass besonders, also, dass Leute völlig unterschätzen, was es bedeutet, Gastronomie zu betreiben. Das ist ja einfach was, wo Leute aus irgendeinem Grund immer komplett falsch liegen, bauchgefühlsmäßig. Was für ein Aufwand das ist. Und das Tödlichste, was du machen kannst, also der wirkliche Abfuck des Jahrtausends ist ein Café, glaube ich. Café
Boah,
ist das
Schlimmste. Das Geilste.
Nein. Also nur...
Da machst du richtig Geld, Alter.
Ah, warte. Also kommt drauf an, was für ein Café. Wenn du nur ein Café machst, also zum Beispiel habe ich um die Ecke so eine Bude, der Typ bietet einfach nur guten Kaffee an. Nur das. Und der hat in seiner Dose ein paar Kekse. Fertig. Das ist okay. Aber wenn du das Full Service, morgen Brunch... Also morgens Brunch-Buffet, Scheiß-Buffet, bla, wo die Leute dann hinrennen, so, ach, guck mal, hier gibt's noch Eismeergarnelen, so, Eismeergarnelen, so eine Scheiße, weißt du, oder so, Lachs, alles ganz schwierig. Was glaubst du, welche Qualität du von Lachs in einem All-You-Can-Eat-Buffet bekommst? Ohne Scheiß. Wenn du richtig schwer erkältet bist, dann kannst du auch den Lachs essen. Da ist genug Antibiotika drin. Das ist wirklich kein Problem. Das reicht einfach so 2 Löffel Lachs, bist du eine Woche später wieder gesund. dann hast du nachmittags den, also vielleicht hast du noch so ein Mittagsgericht, auch tödlich, muss die Scheiße jeden Tag frisch zubereiten. Und dann nachmittags die Kuchen. Und es gibt nichts Schlimmeres als Kuchen. Also natürlich sind Kuchen lecker und mega. Aber denk mal drüber nach, was für ein Aufwand es ist, eine beschissene Torte zu erzeugen, die gut ist, die lecker ist. Und dann schneidest du diese Torte in 10 Stücke, ungefähr 10 bis 12 Stücke. Und jedes dieser Stücke kostet 3,50 Euro. Und dann nimmst du das mal 12. Dann hast du diesen ganzen Kuchen für 50 Euro verkauft. Minus Aufwand des Herstellens,
ja, genau.
Minus Kosten der Sache. Absolute Vollkatastrophe. Dann verdienst du an diesem an dieser Scheißtorte, wo du nachts 2 Stunden gestanden hast, weil du musst sie ja nachmittags dann anbieten und die hält sich 2 oder 3 Tage, hast du 10 Euro verdient. Du machst das Geld mit dem Kaffee, ja. Aber es gibt, zumindest in Köln, gibt es auch einfach ein Überangebot. Also wirklich um meine Bude, in mein Haus herum, meine Wohnung herum, gibt es 6 Cafés. Im Umkreis von 1 Kilometer. 6. Das ist wie Friseurläden. Ja, die killen sich mit ihrer eigenen Menge. Weißt du, es gibt auch 10 Friseurläden im Umkreis von 1 Kilometer. Oder Apotheken früher. Gab es sehr viele Apotheken. Mittlerweile ein bisschen weniger.
Aber ich glaube, ja, es ist ja ein freier Markt. Und ich glaube auch, Qualität setzt sich am Ende durch. Wenn du einen guten Kaffee machst, wenn du einen guten Service hast, wenn du, natürlich musst du als Gastronom hardcore kalkulieren. Also viele, das ist das, was du, da gebe ich dir vollkommen recht, viele unterschätzen das immer, aber du musst ja immer aufs Jahr rechnen. Also wenn du nur mal überlegst, also Kuchenschwund, es sind warme Tage, die Leute kaufen, du hast einen Rüblikuchen, Käsekuchen und der Käsekuchen, da musst du, keine Ahnung, immer wieder mal die Hälfte wegwerfen. Weil im Sommer essen wenig Leute Kuchen, aber die kommen dann und sagen immer, gibt's keinen Käsekuchen? Schade. Also bist du gezwungen, das immer da zu haben.
Und du musst mindestens 5 im Angebot haben. Wenn du nur, kannst ja nicht nur einen Kuchen hinstellen. Geht ja nicht.
Aber das ist ja ein mega Schwund. Ein Essen ist immer so eine Zusatzleistung. Aber womit du halt echt, also was richtig gut ist, ist Kaffee, Tee. Das sind so Sachen, die sind lange haltbar. Du hast eine geringe Menge und hast eine gute Gewinnspanne, eine gute Marge, die du da machen kannst. Aber es ist wirklich nicht einfach. Und gute Mitarbeiter zu finden, ist auch nicht einfach. Du siehst ja, die meisten haben gerade extreme Probleme. Überall siehst du Mitarbeiter gesucht, Mitarbeiter gesucht,
ja,
Mitarbeiter gesucht.
Ja, in der Gastro eine Katastrophe, klar. Weil die Leute haben auch keinen Bock auf diese Arbeitszeiten, auf die Umstände. Viele Leute unterschätzen völlig, was Trinkgeld bedeutet. Also ich meine, was verdient man mittlerweile in der Gastro? 12 Euro? 11 Euro vielleicht die Stunde?
Ich glaube, Mindestlohn ist 12.
Ja, dann läufst du halt mit 12 Euro. Also sagen wir mal, du arbeitest 10 Stunden, 120 Euro minus Steuer. Puh. Nicht geil. Ja,
schon heftig.
Wenn du dann, also ja. Du musst dir, weißt du, du sitzt ja nicht in einem Büro und stapelst irgendwie Papiere, sondern du rennst die ganze Zeit.
Ja,
die ganze
ist heftig.
Zeit. Also ich habe damals, als ich im Brauhaus gearbeitet habe, wir hatten ein paar Jungs, die haben, wie gesagt, wir hatten einen Herbert, der hatte 3 Herzinfarkte auf der Arbeit, ein Österreicher, total geiler Typ. Und manchmal immer setzt er sich so hin, ich glaube, ich habe wieder einen Herzinfarkt. Ich so, Herbert, dann rufe ich jetzt mal einen Arzt, ne? Ja, das wäre gut. Und denkst so, fuck. Also der war, Gastro ist super stressig,
ja.
Viele rauchen, viele greifen dann natürlich auch mal zum Bierchen und so. Und noch schlimmer ist es, Gastrobesitzer zu sein. Also jemand, der ich gucke auch super gerne so Kitchen Nightmares und sowas. So Gordon Ramsay, hast du das mal gesehen?
Oh ja,
oh,
das
ich
ist geil.
Liebe das. Die deutschen Formate sind ja ganz relativ zahm dagegen. Früher habe ich gerne Christian Rach geguckt, wenn er dann so wild gestikulierend wie so ein Fluglotse in so einen Laden reinkam, wo Rüdiger 53, letztes Jahr noch Truckfahrer, jetzt ein chinesisches Barbecue aufgemacht hat. Und du denkst so, warum? Warum? Und er so, ja, ich habe immer gerne chinesisch gegessen. Und ich so, ja, okay. Und trotzdem, nein, Rüdiger, nein, du weißt nicht, wie chinesisches Barbecue geht. Oder Sushi oder so, weißt du? Und ich so, dafür gibt's Leute, die lernen das 20 Jahre. Das solltest du nicht machen, nur weil du letztes Jahr mal gerne 3-mal Sushi essen gegangen bist. Und dann kommt Christian Rach rein und macht so mit den Händen, wir müssen hier mit der Deko mal gucken. Ich rechne das mal durch. Okay, Wareneinsatz 40.000, Einnahme letzte Woche 8 Euro, ist nicht so gut.
Das ist echt Katastrophe. Ja, aber ich glaube, es scheitert immer am Betriebswirtschaftlichen. Also die meisten können einfach nicht kalkulieren.
Natürlich weißt nicht, du, weil du hast halt diesen Wareneinsatz und besonders in der Gastronomie verderben die Sachen halt. So.
Ja.
Und diese Kitchen Nightmares-Klamotten mit Gordon Ramsay, die sind echt das Beste, was ich je gesehen habe. Hast du das mit dieser, wie heißen die nochmal? Ali und so. Jedenfalls so eine, ich glaube in Kalifornien, so Los Angeles. Ein Betreiberpärchen. Sammy hieß der Mann mit grauen Haaren, so graue, gegelte Haare. Und sie war so eine klassische Amerikanerin. Mit dieser schrecklichen Betonung. Ein sehr langgezogenes, operiertes Gesicht. Und die betrieben einen Laden, glaube ich, wo es Abendessen gab, aber auch so Kuchen. Und das war ab, also das war wirklich, erst kam dann raus und ich mag Gordon Ramsay so gerne, weil er halt ja Engländer ist und alles besteht nur aus fuck Bollocks, bloody fucking hell, fuck. Ne, ist ja die ganze Zeit nur fuck, fuck. Eigentlich müssten sie ihn durchpiepen. Der kommt ins Bild, dann setzt du einen Piepton ein, als wenn irgendwie eine Fledermaus in den Tonmann reingeflogen wäre und dann endet die Folge. Es ist einfach nur piepen die ganze
Zeit. So lustig. Und, ich könnte mich kaputt lachen.
Und dann haben die halt, also erstens, es gab mehrere Sachen. Wenn Leute sich beschwert haben, zu Recht, weil das Essen war natürlich, eigentlich ist das Essen ja 99,5% in all diesen Sachen immer unterirdisch. Ist ja ganz selten, dass dann der Koch, ob es jetzt ein Rach oder ein Ramsay oder wer auch immer hingeht und sagt, nö, das ist lecker, ich kann mir nicht erklären, was hier das Problem ist. 99% ist ja, dass die Leute sagen, ah, ein altes Familienrezept von meiner Großmutter, Hackbällchen. Und dann siehst du so, wie die so Maggi-Hackbällchen machen und so eine halbtote Maus so da drin schwimmt in der Soße.
Also,
oder, ja, aber das ist ja immer das, dass die Leute das nicht checken, dass es nicht gut ist. Bei der Folge war es aber so, dass sich dann halt jemand, dann hat Gordon Ramsay irgendwelche Testesser dahin geschickt und das Essen war ungenießbar. Und dann ist dieser etwas schmierige ältere Mann namens Sammy an den Tisch gegangen und anstatt sich zu entschuldigen oder so, hat er halt angefangen, den Gast zu beleidigen, was für ein mieser Hurensohn er denn wäre und er soll nie wiederkommen und er könnte sich mal ins Knie ficken. Sein Essen wäre fantastisch und er wäre einfach nur ein Arschloch ohne Geschmack. Und Gordon Ramsay war so zu sehen, wie er so neben der Kamera stand und sich so, der hat ja so krasse Falten, so einfach so die Finger in die Oberstirnfalten so reinschob, so, oh Gott, was soll ich hier bloß machen? Und dann hat er mit dem gesprochen und dann hat dieser Sammy halt ihn auch beleidigt, dass er auch ein Hurensohn wäre und sollte sich verpissen. Und dann eskalierte das komplett.
Ist so lustig.
Dann kam auch noch raus, dass sie das Geld von den von ihren Mitarbeitern, das Trinkgeld, einnehmen. Also die Mitarbeiter kriegen das Trinkgeld und die müssen es dann abgeben. Und mit der Begründung, die wären nicht gut genug als Mitarbeiter. Erst wenn die richtig gut arbeiten würden. Und diese Folge ist wirklich, wo du wirklich da so sitzt und denkst so, wie können diese Leute nur glauben, es wäre, also wenn du so scheiße bist wie die jetzt, dass du deine Mitarbeiter abzockst, deine Kunden beschimpfst und der Laden nicht läuft, haben die wirklich geglaubt, ach, ins Fernsehen gehen, das wäre jetzt eine gute Lösung. Also allen Leuten zeigen, wie scheiße wir sind.
Ja, aber ich glaube, es ist auch eine Wahrnehmungssache. Also ich glaube, so wie du dich selber wahrnimmst und wie dann die Öffentlichkeit dich sieht oder wenn du dann in die Öffentlichkeit kommst, weil jemand, der solche Sachen macht, der sieht sich ja immer im Recht. Also der denkt sich ja, es liegt nicht an mir, es liegt nicht an meinem Konzept, es liegt definitiv nicht am Essen, es liegt an den Menschen, die haben einfach keinen guten Geschmack.
Ja, das ist ein bisschen, das ist ja in jeder Branche so. Also ich glaube auch, dass du als Comedian, wenn du nicht zündest, glaubst ja, die Leute sind einfach, die verstehen einfach nicht, dass ich lustig bin. Nicht. So, und irgendwann muss halt der Punkt kommen, ob es jetzt als Comedian ist, als Musiker oder halt auch als Restaurantbetreiber, in dem du merkst, vielleicht ist das, was ich mache, gar nicht so richtig gut. Das ist ja insgesamt, das ist ja auch bei, keine Ahnung, Deutschland sucht den Superstar oder DSDS oder so, eines immer der Kernprobleme, dass diese Menschen, die sich dorthin begeben, niemanden haben, der ihnen sagt, nee, mach mal nicht.
Ja, aber glaubst du, es ändert sich auch, wenn jemand sagt, dass das nicht gut ist, dass sie das dann trotzdem... Ja, es geht ja immer um Selbstwahrnehmung.
Es gibt
also,
natürlich
wenn du
so Menderes-mäßig, ne? Weißt du, Leute, die den kennen, können 100.000 Leute sagen, du bist scheiße, die dann sagen, ja, aber ich werde besser. Und du denkst so, nein, auf gar keinen Fall, aber mach einfach weiter. Das ist ja bewundernswert, aber natürlich gibt es, glaube ich, schon Menschen, denen eine ehrliche Meinung gut gehen würde, gut tun würde. Und
also künstlerisch gesehen, also musikalisch gesehen, ist ja Menderes, er ist ja kein guter Sänger. Das muss man ja ganz klar sagen. Auf der anderen Seite, Entertainer, technisch gesehen und auch als Mensch, der nicht aufgibt, ist der für mich echt...
Inspiration.
Ein Wow-Typ. Nee, ist echt ein Wow-Typ, Alter. Weil der hat sich ein Ziel gesetzt und sagt, nein, ich will das schaffen.
Ja,
und,
aber das...
schafft es dann mit seiner... Persönlichkeit zu punkten oder mit seiner Art Mensch zu sein, der hat ja dann auch, ich glaube, Dschungel hat er ja gewonnen, Dschungelcamp und weil man dann seine wahre Seiten gesehen hat, wie er wirklich ist, wie er wirklich tickt. Und ich finde das sehr interessant zu beobachten. Cosimo ist ja auch so ein Typ. Cosimo ist ja ein Paradiesvogel hier aus Stuttgart. Und viele haben ja den extrem runtergemacht. Der hat ja früher Gogo getanzt, war auf Partys, ist in einem Nerzmantel in den Club gekommen, oben ohne, mit einer Lackhose.
Absolut fantastischer Typ, fantastisch.
Aber jetzt, wenn ich ihn sehe, bei The 50s oder, keine Ahnung, Sommerhaus der Stars oder sonst irgendwas, wenn du ihn siehst, merkst du eigentlich, er ist ein toller Mensch. Also seine Grundsubstanz ist extrem lieb, ist extrem toll, aber er hat halt diesen Drang nach Anerkennung. Weißt du? Und wollte einfach berühmt werden. Und das war immer sein Ziel. Und letztendlich hat es geschafft.
Das, ja, berühmt in einer gewissen Blase. Ne, das muss man natürlich auch sagen. Also wir sprechen jetzt berühmt in einem Bereich, in dem ich persönlich nicht berühmt sein wollen würde. Aber ja, ist, wenn man Berühmtheit mit Bekanntheit vergleicht, dann ja. Aber ich könnte dir, ohne jetzt dem Herrn Cosimo, dessen Nachnamen ich nicht kenne, ich könnte dir nicht sagen, aber das ist ja bei allen Influencern und bei sehr vielen von diesen, wie nennt man das, Reality-Stars. Reality-Stars sind ja, also Mariah Carey ist eine bekannte Sängerin, weil sie gut singen kann. Du bist ein bekannter Comedian, weil du lustig bist. Gordon Ramsay ist ein bekannter Koch, weil er gut kochen kann und unterhaltsam im Fernsehen ist. Reality-Stars, 95-98% von denen haben ja keine außergewöhnliche Eigenschaft, außer dass sie Reality-Stars sind. Also er kann ja nichts außer dummes Zeug reden und seltsam auf Sachen reagieren, was wiederum viral und lustig ist. Also er ist
aber das
nett.
Machen wir doch auch.
Nein.
Wir labern dummes Zeug.
Nein.
Warum?
Also so sehr ich mich jetzt gerne über deine Comedy lustig machen möchte und so, du bist ein exzellenter Performer. Du bist ein exzellenter Comedian. Du hast eine ich lasse mich nicht mit Cosimo vergleichen und ich werde dich, und da muss ich dich selber vor dir selbst in Schutz nehmen. Podcast jetzt nochmal was anderes. Völlig okay. Das
aber
kann
ist
jeder
doch,
sehen, wie er
ein
will.
Anderes Genre. Nein, ich sag nur, es ist ein anderes Genre.
Ja, aber was heißt Genre? Also Reality Stars, das ist ja völlig okay. Das ist ja legitim, weil die sind bekannt, weil Menschen es gerne sehen wollen. So, ist auch okay. Aber niemals, also du kannst mir keine Fähigkeit sagen, die Cosimo hat, die in irgendeiner Weise über der Fähigkeit jedes Normalos steht, außer dass er, oder mir fällt jetzt gerade gar kein Reality-Star ein, wo ich das sagen könnte. Sondern es geht nur darum, dass man Skandale oder Absurditäten produziert. Das fing mit Slatko an. Slatko ist ja nicht bekannt geworden, weil Slatko irgendeine Fähigkeit hatte, sondern weil Slatko auf einem Level doof war, dass man sich darüber amüsieren konnte. Shakespeare kannte er nicht. Das war der Anfang von Reality in Deutschland. Reality-Stars basieren auf der Darstellung ihrer eigenen Unzulänglichkeit. Und das ist nicht die Basis unseres Jobs. Das ist es nicht.
Aber glaubst du, aber sie unterhalten doch.
Ja, aber mit der also ohne eine Fähigkeit zur eigentlichen Unterhaltung. Also sie unterhalten damit, dass sie eigentlich Dinge in die Öffentlichkeit tragen, die andere nicht in die Öffentlichkeit tragen. Ihr Sexleben, ihr Privatleben, ihre Ängste. Das ist Reality. Reality bedeutet die Darstellung deines vermeintlich realen Lebens und das Herausgeben von Privatheiten, die andere, du zum Beispiel, ich weiß es natürlich, aber die Zuhörer kennen deine Frau nicht, die Zuhörer kennen deine Kinder nicht, die Zuhörer kennen dein Haus nicht.
Aber sie kennen unser Leben.
Nein.
Du und ich, wir erzählen im Podcast alles.
Nein, natürlich nicht.
Abgesehen davon,
sie kennen,
wenn
nein,
wir jetzt
nein,
mal
nein.
Beziehungsstatus
kennen,
und...
Quatsch, na, aber sie kennen eine sehr exklusive Auswahl unseres Lebens, die ganz bewusst auf das Maß beschränkt ist, das ich von mir geben möchte. Diese Leute geben aber alle, bei den Reality-Stars, also wenn es irgendetwas gibt, das 99% von denen auszeichnet, ist, dass es dort keine Grenze des Privaten mehr gibt. Weil ja auch das Private das Einzige ist, was da zu bieten ist. Es geht ja darum zu zeigen, also diese ganzen Clashes und Streits etc., Diskussionen, oh, ich habe mich getrennt, Jelisch Gock hat mich beschissen, bla bla bla, dieser ganze Schwachsinn, den die Leute dort darbieten. Das
aber
ist ja
lustig.
Ja, aber das ist ja der USP. Wenn deine Frau, okay, Ötze, sagen wir jetzt, keine Ahnung, nicht falsch verstehen, du würdest deine Frau betrügen oder deine Frau würde dich jetzt betrügen. Würde das Thema in diesem Podcast sein?
Nee, warum?
Genau,
aber
richtig,
könnte
damit hast
ja
du deine
Nein,
aber würdest du da Bilder zeigen davon oder würdest du das, Würdest du das in irgendeiner Weise medial ausschlachten? Natürlich nicht. Nee, weil du normal.
Ich bin ja kein Reality. Also
richtig,
ich mache jetzt keine
anderes,
Reality. Aber,
richtig, aber weil du was anderes zu bieten hast über diesen Skandal hinaus, weil dein Job, deine Fähigkeit als Comedian nun mal das ist, was dich bekannt gemacht hat. Nicht, dass du dein Privatleben in die Öffentlichkeit trägst.
Ja, aber ich finde, das ist so. Also ich mag die Unterhaltungsform. Also wir müssen jetzt auch da nicht die gleiche Meinung haben. Ich verstehe auch deinen Standpunkt vollkommen. Ich meine einfach nur, mich unterhält es. Und ich glaube, warum sollen die keine Daseinsberechtigung haben? Also,
das habe ich nicht gesagt.
Ich find's, in der Form finde ich so, ich finde es mega unterhaltsam. Ich gucke mir das sehr gerne an.
Richtig.
Es gibt ja auch zum Beispiel jetzt Sommerhaus der Normalos.
Das finde ich übrigens eine der... Ich finde diese Unterscheidung in Promis und Normalos sowieso schon eine absolute Absurdität, weil allein die Formulierung so, Sommerhaus der Normal, also als wären die anderen, die da eingesperrt werden, irgendwas anderes als normal. Weißt du?
Ja, aber sie sind halt nicht prominent.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Aber ich finde auch immer, wenn Leute zu mir sagen, Promi oder so, ich finde es absurd, aber ja, okay, normalos. Trotzdem, ich glaube, du verstehst mich falsch. Diese Leute haben einen legitimen, also es gibt, also hör zu, das ist wie, keine Ahnung, Angebot und Nachfrage.
Du sagst halt, die haben keine Fähigkeiten.
Die haben
das ist dein Ding. Die haben keine Superskills, die du jetzt irgendwie in Kunst, Kultur, Musik zuordnen kannst. Denen ihre Fähigkeit ist es, sie selbst zu sein, ihre eigene Realität darzustellen. Und das ist für dich keine Kunstform, sondern das ist einfach eine Existenz. Und dadurch, dass sie ihre Existenz präsentieren, findest du das nicht in einer Kunstform oder dass man die, dass sie gerechtfertigt, wie soll ich sagen, dass sie jetzt nicht zuordnenbar sind und aus dem Grund ist es kein Handwerk, was sie betreiben, sondern es ist einfach, sie sind da und sie machen das, was sie immer machen. Und es wird gefilmt. Aber deswegen heißt sie auch Reality. Es ist die Realität.
Ja, wobei man natürlich immer sagen muss, ist die Frage, inwieweit ist das Reality? Ne? Glaubst du, ist das wirklich Reality?
Also ich kenne Cosimo, seitdem ich 15 bin und Cosimo war schon immer so. Das ist bei Cosimo nicht gespielt. Das ist bei Cosimo nicht, dass er etwas
ich frage jetzt wirklich, ich frage ohne zu kritisieren, aber meinst du doof oder was genau?
Nee, Cosimo war immer der Paradiesvogel. Cosimo war immer der Typ, der gesagt hat, mir scheißegal, was die Leute über mich denken. Natürlich ist es ihm nicht scheißegal, weil man will ja auch eine Form der Anerkennung, man will ja auch eine Form der Bewunderung, die ja jeder Mensch sich wünscht. Aber ihm war es immer egal. Er hatte immer andere Klamotten an. Er hat immer abgedanced. Er war immer auf den Tischen. Er war immer ein Exzentriker. Also er war jetzt nie dieser Typ, der sagt, ey, ich tanze jetzt so wie die anderen, weil der war so, Alter, ich gebe mir jetzt richtig den Flash. Und hat dann Vollgas gegeben und bounced, hat sich halber ausgezogen. Aber ihm war das scheißegal, ob die Leute ihn auslachen in dem Moment oder es hat ihm gereicht, dass ihn die Leute einfach angucken. Dann hat er gebreakt, mitten auf der Straße einfach so, obwohl das nicht mal richtig konnte. Hat aber auch in einer Fantasiewelt gelebt. Und ich glaube, da muss man auch sich mal hineinversetzen können, weil letztendlich sind ja diese Persönlichkeiten, die ja entstehen, alles Resultate aus der Kindheit. Weißt du? Weil wenn du keine Zuneigung bekommst als Kind, wenn du keine Aufmerksamkeit, keine Anerkennung oder sonst irgendwas bekommst, fängst du an, dir ein Fantasiebild aufzubauen.
Also Cosimo hatte eine schwere Kindheit.
Es heißt nicht schwere Kindheit. Ich meine, was heißt denn schwere Kindheit?
Ja, schwere Kindheit ist relativ einfach zu definieren. Keine Liebe, keine Zuneigung, niemand, der ihm Bestätigung gegeben hat, keine Unterstützung.
Das kann
ist
ja
eine
sein.
Schwere Kindheit.
Deswegen, ja,
nein, weil
das,
du gerade sagst,
meine ich ja.
Du wolltest ja darauf raus, dass das einer der Gründe.
Dass man,
du nimmst immer Cosimo
ja
als Beispiel, deswegen habe ich jetzt für Cosimo explizit gefragt, den ich wirklich gar nicht kenne.
Ja, aber es kann ja auch sein, dass, ich meine, du kennst es doch selber. Ich meine, du hast ja Mobbing erlebt. Hast du dir nicht ein Bild von dir selber gemalt, in dem du gesagt hast, hey, wie wäre es, wenn ich in die Schule komme und alle Leute sagen, hey Basti, du bist toll. Hey Basti, Basti ist der Coole. Basti ist, hey, mit dem hat man immer Spaß. Also als Kind, ich habe das gemacht. Ich gebe das offen und ehrlich zu. Ich hätte mir das gewünscht, weil ich in der Schule nicht die Anerkennung hatte, die man sich gewünscht hat. Ich habe nicht zu den Coolen gehört in der Grundschule. Ich habe nicht zu den Leuten gehört, die Markenklamotten hatten. Ich war nicht dieser besondere Mensch. Und ich habe mich oft gefragt, wie das wäre und war so ein Tagträumer. Und dann habe ich mir eine Welt aufgebaut, der Beliebte bin. Und die habe ich mir immer gewünscht, die habe ich mir immer herbeigewünscht. Und ich glaube, das ist auch ein sehr Antrieb für mich gewesen, glaube ich, auch das zu machen, wenn ich so zurückblicke, habe ich immer das gemacht, um andere zu begeistern. Ich habe Breakdance, ich war der typische Klassenkasper irgendwann, ich habe Breakdance gemacht, ich habe mich versucht, ich habe auch davon geträumt, ich will Mini-Playback-Show, ich will das machen, ich will hier einen Auftritt. Und dann Moderation, dann Comedy, weißt du, es war immer etwas, was in der Öffentlichkeit steht. Und ich glaube, dass meine Kindheit ein Antrieb war, das dann auch irgendwann so zu realisieren. Und natürlich hatte ich auch Glück im Leben, habe die richtigen Leute getroffen, hatte die richtigen Möglichkeiten und die habe ich dann auch wahrgenommen. Aber ich bin mir sicher, dass das bei mir zumindest ein großer Antrieb war. Und ich glaube, alle Persönlichkeiten bilden sich ja aus Erfahrungswerten, die du als Kind machst. Keiner kommt dir als zum Beispiel als Narzisst auf die Welt. Das ist ja etwas, was du erlernst, weißt du? Und daher glaube ich auch, dass viele andere Sachen, so Antriebe und auch Persönlichkeitsentwicklungen dadurch resultieren, dass du halt Erfahrungen gemacht hast im Leben.
Definitiv, und natürlich hat jeder von uns hat, glaube ich, oder ein sehr großer Prozent aller Menschen hat das Bedürfnis, gemocht zu werden. Es gibt nur sehr wenige Menschen, die diesen Antrieb nicht haben. Ne? Manche von uns haben den Antrieb, gemocht zu werden von allen. Das ist immer schlecht. Das kann nie gut sein, weil das einfach deine Persönlichkeit zu einer fluiden Masse macht, die sich immer in alles reindrückt wie Knete, weil eigentlich ist es, also aus meiner Sicht persönlich, wichtiger, von einem Personenkreis, den man sich selber aussucht, gemocht zu werden und auch völlig mit anderen zu differieren, weil wenn du versuchst, mit jedem befreundet zu sein, wenn du versuchst, mit jedem gut zu sein, wenn du versuchst, alle immer glücklich zu machen, dann bist du am Ende einfach Wasser, dann hast du keine Persönlichkeit mehr. Aber der grundsätzliche Antrieb, von Menschen gemocht zu werden, der ist ja bei uns allen da. Bei Influencern oder besonders bei Reality-Stars liegt er vielleicht noch ein bisschen höher als bei der Durchschnittspersona, bei den Durchschnittsmenschen, weil diese Bereitschaft, privateste Dinge von sich darzubieten und so, ja auch erstmal da sein muss. Und die wäre bei uns, bei mir, bei dir, nicht da. So, ich würde nicht alles für Fame tun. Ich würde mir nicht...
Du hattest eine goldene Boxershorts an und hast an der Stange getanzt.
Das ist, ohne Scheiß, dass du diese Scheiße immer rausfährst. Irgendwann geht's mir auf die Nüsse, weil das ist einfach so... Glaub mir, du hast auch sicherlich Dinge getan, von denen du jetzt sagen würdest, okay, hätte ich vielleicht anders machen können während meiner Berufskarriere. Aber ich werde mich niemals für eine große Samstagabend-Unterhaltungsshow schämen. Das war völlig okay.
Brauchst du doch auch nicht, ja. Das ist doch ein Gag. Musst du jetzt nicht gleich persönlich nehmen.
Ja, weil du es halt jedes Mal auspackst. Jedes einzelne Mal. Es ist okay. Ich habe verstanden, dass du Let's Dance ja nie gemacht hättest. Du warst übrigens auch da. Du bist nur nicht so weit gekommen.
Also, ja, und ich stehe doch auch dazu. Ist doch alles cool.
Ja, also es war völlig okay. Ich kann damit leben, das gemacht zu haben. Es gibt aber auch viele, viele Sachen, die ich abgelehnt habe, weil ich sie halt nicht machen wollte. So, und weil es mir zu viel war. Und alles, was zum Beispiel, kannst du dir vorstellen, wie oft es in meiner Karriere die Frage gab, meine Eltern in Fernsehshows zu holen. Natürlich eine Milliarde Mal, weil alles bei meinen Eltern angefangen hat. Ich bin das Lehrerkind gewesen und bin es ja bis heute. Aber weißt du, es war jede einzelne, also besonders am Anfang, als das Buch raus war oder so, als ich völlig medienunerfahren war, war natürlich jede einzelne Woche mindestens 10 Anrufe. Ja, können ja Fahrer nicht bei RTL exklusiv. Ja, können wir nicht bei TAF eine Home Story? Können wir nicht hier die Brigitte, die aktuelle, die was weiß ich? Jede Woche. Und zwar immer und immer wieder, weil bei mir nun mal der Start meiner Karriere auf der Erzählung über meine Familie beruhte. Und trotzdem habe ich mich jedes einzelne Mal und ein einziges Mal habe ich mich nicht dafür entschieden, nämlich bei einem WDR-Bericht, der irgendwo in den Archiven liegt, wo mein Papa ungefähr eine Minute in einem Interview vorkommt, worüber ich mich heute noch ärgere, dass ich es gemacht habe. Weil einfach, das war falsch. Ich hätte meine Eltern immer schützen müssen. Ich hätte niemals auch nur irgendjemanden denen eine Frage stellen lassen dürfen. Und das habe ich immer so durchgezogen. Das war für mich meine bewusste Entscheidung. Ich trage mein Privatleben nur in einem sehr begrenzten Maße in die Öffentlichkeit. So, und bei Reality Stars, das finde ich halt falsch. Und besonders wenn es Kinder betrifft, finde ich es noch viel falscher, dass diese Leute halt, also was sie mit sich selbst machen, geschissen drauf. Aber dass sie halt ihre Babys in Dubai oder wen auch immer irgendwie in die Kamera halten müssen, finde ich zum Kotzen. Finde ich einfach falsch. Aber wenn du diese Grenze überschritten hast, diese Grenze mit ich gebe von mir alles preis, dann ist die Grenze, ich gebe die Privatheit meiner Kinder, ich gebe die Privatheit meiner Familie preis, ist halt fließend. Und diese Leute ja. kennen dieses Limit dann nicht mehr, weißt du?
Ja, aber ich weiß jetzt aber auch nicht, ob jeder Reality-Star seine Eltern im Fernsehen hatte. Oder seine Kinder oder.
Ja, Kinder schon sehr, sehr.
Ich glaube, also, man muss, es
das ist ja auch eine Erwartungshaltung des Publikums, weißt du? Das Publikum, also wenn du Leuten schon alles gibst von dir, alles, also wirklich die privatesten Dinge deiner Beziehung, deiner Liebe, private Nachrichten, WhatsApp, was auch immer, dann erwarten die Leute natürlich auch, dass du ihnen auch ihre Kinder zeigst, deine Kinder zeigst. Dann erwarten die Leute natürlich auch, dass du deine privaten, ich meine, das ist ja Wahnsinn, was mittlerweile, ich habe letztens irgendeine Influencerin bei TikTok gesehen, die hat ihre sterbende Mutter gefilmt. Während die Mutter gestorben ist, hat die einen Livestream gemacht, wie sie die Hand ihrer Mutter.
Ja, das ist.
Ja, aber das ist ja nicht unrealistisch.
Aber das ist ich glaube, das ist jetzt ein. Was sehr, sehr Grenzwertiges. Ich glaube, dass das auch nicht gang und gäbe ist. Ich verstehe dich. Ich verstehe auch absolut deinen Ansatz. Ich glaube, jeder Mensch kann ja auch selber entscheiden, was er in die Öffentlichkeit trägt und was nicht. Ich meine, seien wir mal ehrlich, wir haben in irgendeiner Art und Weise, erzählen wir trotzdem Anekdoten aus unserem Privatleben. Es gibt halt Kunstfiguren, von denen du gar nichts weißt. Du weißt nicht, was sie essen, du weißt nicht, was sie trinken, du weißt nicht, in welcher Stadt sie wohnen, du weißt nicht, ob sie Freunde haben, Bekannte haben, Verwandte haben, gar nichts. Du kennst nur diese Kunstfigur. Und die geben zum Beispiel gar nichts preis. Du weißt nichts über die, nichts über ihr Privatleben.
Was meinst du?
Ich glaube, ein gutes Beispiel ist jetzt Stefan Raab. Zum Beispiel, er ist keine Kunstfigur, aber seien wir mal ehrlich, auch wenn du Cindy aus Marzahn nimmst, du weißt ja eigentlich auch nichts über sie. Man weiß über die Figur, Cindy aus Marzahn, sie ist diese Kunstfigur, macht Stand-up, Comedy, die Leute lachen sich kaputt. Aber du weißt nicht, wo ist sie wirklich aufgewachsen, was hat sie durchgemacht, welche Freunde hat sie oder sonst irgendwas. Sie gibt da auch nichts preis, aber unterhält auch. Weißt du? Also ich glaube, jeder entscheidet ja selber, wie viel er preisgibt. Und jeder hat ja für sich andere moralische Grenzen oder halt auch soziale Grenzen, wo er sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und ich finde es auch vollkommen in Ordnung und legitim, dass du sagst, ey, auf gar keinen Fall würde ich meine Eltern interviewen lassen. Ich will das gar nicht. Ich habe gar keinen Bock drauf. Warum denn auch? Ich bin doch der Künstler. Ich stehe doch im Vordergrund. Warum wollt ihr jetzt meine Eltern sehen? Weil das, was ich erzähle, muss euch reichen. Weil das ist ja auch das, was lustig ist. Und
aber es ist natürlich so verlockend. Ne? Es ist, also habe ich dir mal meine allererste Erfahrung mit Medien überhaupt erzählt, wo ich schon merkte, okay, so läuft der Hase. Direkt nach Wer wird Millionär hat sich ein großes Society-Magazin gemeldet. Und eins der größten. Und ja, sie würden gerne mich zu Hause besuchen. So. Und allein da hätte ich schon so, nein. Aber weißt du, da war noch nicht mal mein Lehrerkindbuch auf dem Weg. Da war noch gar nichts. So, einfach nur, Wer wird Millionär war gerade ausgestrahlt. Eine Stunde später steht das Telefon. Wir wollen gerne nächste Woche auch für RTL eine große Doku über sie machen, weil das war ja so ein fantastischer Auftritt. Okay. Ich gesagt, ja, aber ich würde mich gerne in einem Café treffen und dann erzähle ich euch ein bisschen was von mir und dann ist ja auch gut. Redakteur war schon so, unangenehm. Unangenehmer Typ. So, weißt du, wo du schon so merkst, also richtig Bock habe ich auf den jetzt nicht. Aber weißt du, du warst, ich war völlig unbedarft. So, ich hatte keine Ahnung von Medien. Dann fahren die los, morgens sollten sie um 10 Uhr da sein in Osnabrück. Und dann schellte so um 9.30 Uhr mein Telefon. Ja, wir haben uns das nochmal überlegt mit dem Café. Nee, wir würden das schon gern bei euch zu Hause machen. Ich, meine Freundin, da hat es gefragt, ja, ey, die sagte nein, auf keinen Fall. Ich so, nee, das möchte ich aber nicht. Ja, aber wir haben gedacht, also wenn du zu Hause, weil du hast ja bei Wer wird Millionär erzählt, deine Eltern haben dir mal einen Haarföhn geschenkt. Also wir würden gerne das so eröffnen, du stehst in deinem Badezimmer und föhnst dir die Haare, nur in so einem Badehandtuch. Also nicht nackt, sondern Badehandtuch. Und er erzählte mir das so, als wäre es völlig normal. Ich sag so, wie, ich soll mich am Anfang von dem, von eurem Bericht soll ich in meinem Badezimmer stehen, mir die Haare föhnen? Genau. Und dann tust du so, als wäre der Haarföhn kaputt und deine Eltern rufen an. Und die schenken dir dann einen neuen Haarföhn. Und da musste ich meine Freundin damals gar nicht fragen. Da habe ich einfach direkt gesagt, auf gar keinen Fall. Und er so, ja, aber wir sind schon auf dem Weg. Ich so, ja, aber mache ich nicht. Ja, aber wir sind jetzt mit 3 Leuten, Kamerateam ist schon dabei. Und ich so, ja, aber ich werde auf gar keinen Fall im Fernsehen mich filmen. So, wie ich mir die Haare föhne, wie so ein Volldeppo. Ja, aber wie sollen wir das jetzt machen? Dann können wir den Bericht auch sein lassen. Ich so, ja gut, dann lassen wir den Bericht sein. Und dann haben wir den Bericht sein lassen. Dieses Kamerateam kam nie. Und eine Woche später hat mir ein Freund geschickt, dass dieser Typ auf irgendeiner Online-Plattform über den arrogantesten Wichser und Pseudo-Promi oder Pseudo-TV-Gesicht aller Zeiten, mit denen er was zu tun hatte, geschrieben hat. Und zwar wortwörtlich mich. Was ich mir rausnehmen würde und so würde ich nie Karriere machen und so wirklich 3 Seiten darüber, was für ein Arschloch ich wäre. Und ich habe das damals schulterzuckend hingenommen. Aber ich habe in dem Moment schon gedacht, so bin ich froh, dass ich diese Entscheidung so gefällt habe. Es war was völlig Banales. Aber ich habe in dem Moment die Entscheidung gefällt, nein, ich beschütze mein Privatleben. Ich lasse jetzt kein Kamerateam von so einem Society-Scheiß in meine Wohnung, damit sie meine privaten Bilder, meine privaten Möbel filmt. Und ich mache mich auch nicht zum Vollbepp, indem ich mich da hinstelle und mir die Haare föhne.
Aber ist das dann, jetzt stellt sich halt für mich die Frage, wem seine Schuld ist es dann? Also der sich so darstellt oder der möchte, dass du dich so darstellst? Weißt du, ist es die Industrie, die man in der Form anklagen müsste und sagen müsste, ey, warte mal, so wie du gerade gesagt hast, du bist neu in der Branche, du bist ganz neu, du bist unbeholfen, du kennst dich nicht aus, jemand kommt, du hast vielleicht in dem Moment stark reagiert und konntest dich dem widersetzen, aber du hast ja auch gemerkt, welche Instrumente die machen, die setzen dich unter Druck und sagen, ja, wir sind jetzt schon auf dem Weg, ja, aber wir haben schon das Konzept, es sind ja Kameraleute, es sind ja Kosten und es sind ja typische wie soll ich dir sagen, so Schlagwörter, die dann nutzen,
genau, um einen Druck auf dich auszuüben. Genau.
Ja, aber da stellt sich jetzt für mich die Frage, ist der schuld, der das mit sich machen lässt oder in diesen Strudel reingekommen ist und oder derjenige, der das verlangt und diejenigen, die das dann auch ausstrahlen. Weißt du, ich glaube, die Sensationsgeilheit ist ja auch etwas, was gemacht ist. Der Typ hatte in seinem Kopf schon eine Vision. Er hat gesagt, ich werde den jetzt so darstellen. Der hatte das schon in seinem Kopf. Der hat recherchiert, hat sich Notizen gemacht. Der hatte das jetzt schon in seinem Kopf und hat versucht, dich zu überreden. Er hat das nicht akzeptiert, dass du gesagt hast, nee, mach ich nicht. Der hat gesagt, nee, hey, aber nee, dann machen wir. Aber wir sind jetzt schon, weißt du, dieser Druck. Das ist wie bei so Betrügern, die dann, sorry, wenn ich jetzt diesen Vergleich nehme, aber so eine Oma, die dann überredet wird, hey, dein Enkel ist gerade im Krankenhaus und da sind irgendwelche Betrüger und sagen dann, ja, wir sind von der Polizei, können Sie uns 10.000 Euro geben, wir müssen ins Krankenhaus, sonst wird er nicht operiert.
Das ist der Enkeltrick, okay.
Ja, aber wer ist denn dann schuld? Die Oma, die dann gutgläubig ist, die unter Druck gesetzt wird oder die Person, die das dann macht und veranlasst, die diese Tat begeht? Und ich glaube, das ist so ein, etwas, was so ineinander geht, Basti. Weißt du, dass diese Branche, diese mediale Welt, die natürlich auf Sensationsgeilheit und halt auch auf Quoten guckt und sagt, hey, wir verkaufen, seien wir mal ehrlich, die ganzen Klatsch- und Tratschblätter, die leben ja nur davon, irgendwelche Lügen in die Welt zu setzen und die errechnen sich das ja. Genau. Hey, wenn wir auf dem Cover behaupten, die haben ein Kind, dann kriegen wir eine Klage, das kostet uns 150.000 Euro.
Ja, da sprechen wir jetzt von richtigen Promis, ne? Ja.
Ja, aber jetzt genau, dann reden wir jetzt mal von richtigen Promis, aber die Klage kostet 150.000, aber dafür verkaufen wir eine Auflage für 500.000 Euro. Macht Sinn, rendiert sich, ab mit der Nachricht. Und du siehst ja auch zum Beispiel Michael Schumacher, was mit dem passiert ist, weißt du? Der arme Mann hat einen Unfall gehabt, was die Leute ja gemacht haben, um diese mediale Sensationsgeilheit, dass man sich als jemand anders ausgibt, ins Krankenhaus kommt, heimlich filmt, Drohnen, Schüsse von irgendwas. Einfach um einen Menschen, der gerade am Tiefpunkt, ein Mensch und seine Familie, der am Tiefpunkt seines Lebens ist. Und ich glaube, so funktioniert es halt auch bei vielen anderen Formaten. Es entwickelt sich eine Eigendynamik natürlich auch, klar. Und bei Reality ist es auch so, dass viele das auch selber wollen. Die wollen im Mittelpunkt stehen, aber ich glaube, dass oft der Antrieb... viele wollen das ja selber. Also ich glaube, niemand, der in die Reality geht,
will nicht im Mittelpunkt stehen.
Nee, die wollen das ja selber. Deswegen meine ich ja, die wollen das. Aber du schaffst ja auch einen Raum dafür. Weißt du, und du merkst, es geht ab und wir gucken uns das an. Ich guck's mir selber an. Ich zeige jetzt nicht mit Fingern auf andere.
Ja, aber das meine ich ja genau. Also was unterscheidet Michael Schumacher jetzt fernab, dass er ein exzellenter Rennfahrer war und oder ein Stefan Raab von Cosimo? Ne? Also viel unterscheidet.
Es sind beides. Aber es sind Prominente.
Ja, aber auf einem anderen Level, ne? Und also ein Michael Schumacher oder so unterscheidet nun mal, dass er außergewöhnliche Fähigkeiten hatte, die ihn prominent gemacht haben und dass er sein Privatleben beschützt hat. Immer. Er hat sein Privatleben beschützt.
Ja, aber es sind auch, glaube ich, Bro, ich glaube, es sind auch so Möglichkeiten, die du hattest und vielleicht Unmöglichkeiten, die du nicht hattest. Weißt du? Wenn du ein gewisses Alter erreichst oder keine andere Möglichkeit siehst, um in die Öffentlichkeit zu kommen, heutzutage hast du das ja trotzdem durch Social Media, weißt du, die einen nutzen das und machen damit wertvolle Dinge, posten, medizinische Beiträge oder Bildungssachen, die anderen posten einfach nur, wie sie dumm rumtanzen. Die einen stellen sich da halb nackt da, die anderen...
Ja, aber deswegen mache ich dir Tipps fürs Leben. Ich habe schon verstanden, wie das funktioniert mit den Medien. Ich meine damit nur, ich habe damals für mich in diesem Moment mit diesem schrecklichen Society-Wichser eine definitive Entscheidung für mich getroffen, wo ich die Linie ziehe. Und ich habe diese Linie immer verfolgt, mein ganzes Leben lang. Die ganzen 15 Jahre, die ich diesen Quatsch jetzt mache. Und das, glaube ich, unterscheidet mich, weil du vorhin uns auf eine Stufe stellen wolltest, mich und Cosimo oder mich und andere Reality-Stars. Dass ich diese Linie, diese Grenze kenne und sie befolge. Und dass es bei diesen Menschen um das Verschieben dieser Grenze geht, bis ins Maximum. Es geht nicht mehr privater, als deine sterbende Mutter zu filmen oder deine Geburt oder dein Neugeborenes. Mehr privat geht nicht mehr. Das ist einfach nicht mehr, also, und da bin ich raus. Das ist einfach, deswegen kann ich diese Leuten nicht connecten und guck mir das nicht an und konsumiere auch kein Superhaus oder Sommerhaus.
Aber es gibt ja auch Sportler, die etwas können, Künstler, die etwas können und zeigen ja trotzdem ihre Familie.
Ja, das gibt es
ja
auch.
Und da gibt es ja auch sehr viele, die dann sagen: Hey, das ist meine Family, das sind meine Kinder. Und sind Leute, die etwas in Anführungsstrichen können, die etwas präsentieren und sagen, hey, das sind wir. Guck mal, hier ist meine Family und wir gehen jetzt Eis essen. Hey, wir sind gerade hier im Urlaub. Ah, hier ist die Hochzeit meiner Schwester. Und filmen auch alles. Aber sind eigentlich Sportler, sind vom Beruf nicht Influencer.
Ja.
Also ich glaube, es sind wirklich eigene Grenzen, die man setzt. Und ich finde, ich respektiere das voll und ganz. Ich bin ja genauso. Also ich zeige jetzt nicht meine Kids in der Öffentlichkeit.
Ja, richtig, jetzt hast du verstanden, was ich dir seit 20 Minuten versuche zu erklären, wo ich den Unterschied sehe.
Wir haben ja auf der ersten Ebene haben wir darüber gesprochen, was der Unterschied ist unterhaltungstechnisch. Weißt du, auf der einen Seite, die unterhalten auf ihre Art und Weise, wir unterhalten auf unsere Art und Weise. Und die andere ist halt so auch, was machst du, um zu unterhalten? Und was gibst du preis? Und es gibt auch Comedians, die unterhalten, so wie du und ich, aber die zeigen ihre Familie. Weißt du? Oder
ey, ich war schockiert letztens. Ja, ich habe Andrew Schulz. Sagt dir Andrew Schulz was? Der hat so einen Schnurrbart, trägt immer so Blouson-Jacken, der Ami, genau, Andrew Schulz. Wahnsinnig erfolgreich in den letzten 3-4 Jahren geworden. Macht viel so Racial Comedy, ist sehr offensive gegenüber der ersten 2 Reihen, macht dann immer so Gags, du bist doch Inder, du bist doch Pakistanier und so, aber oft sehr clever mit einem guten Twist und der Typ ist durch und durch New Yorker von seiner Art her und der hat einen sehr guten Humor und wirkt sehr clever, so, ne? Und es gibt bei Netflix ein Special von dem, das heißt Live und das geht 60 Minuten, wie all diese Netflix oder wie viele dieser amerikanischen Live-Shows nur 60 Minuten gehen. Sträter hat ja letztens erzählt, wie er mit Dieter nur bei Ricky Gervais war in Berlin und die ganze Show von Ricky Gervais ging nur 60 Minuten. Das finde ich krass. Mhm. So, also bei mir ist die erste Halbzeit 65 Minuten. Ich finde das einfach krass. Das tut man irgendwie nicht, aber gut, so ist es halt.
Und ist halt Ami-Style, ja.
Andrew Schulz macht ein, also ich fand es jetzt für die Sachen, die ich von ihm kannte, fand ich das jetzt eher schwach, aber er erzählt von der Geburt seiner Tochter, sehr private Sachen, okay. Aber halt, ich denke die ganze Zeit so, ja, mit einem ganz coolen Twist drauf, erzählt, wie seine Frau künstlich inseminiert wurde und er Samen spenden musste. Und ich kann auch voll verstehen, wie er das erzählt, weil er halt erzählt, wie er morgens in diese Geburtsklinik reinkommt und er soll dann halt eine Samenprobe abgeben. Und er denkt so, ich nehme den frühesten Termin, 7.30 Uhr, dann bin ich der Allererste, dann sehen mich nicht alle, weil man erkennt ja auch mein Gesicht und so. Und dann sitze ich wahrscheinlich alleine in dem Warteraum und er kommt in diesen Warteraum und da sitzen einfach 35 Leute. Und diese 35 Typen müssen sich jetzt alle separat voneinander einwichsen. So. Und wie er das alles erzählt, ist super lustig und gut. Und dann am Ende der Show sagt er dann so, ja, ich will aber mit euch, und das ist so amerikanisch, noch was teilen. Und ich denke so, was kommt denn jetzt? Und dann zeigt er halt einfach so ein 3-Minuten-Video von der Geburt seiner Tochter, von den ersten Wochen, wie sie am Strand spielen, mit seiner Frau, mit dem Gesicht seines Kindes. Und ich sitze da und denk so, wie kann ein kluger Mann denn sowas machen? Wie kannst du, also er teilt es ja nicht mit euch, er teilt es ja nicht mit dem Publikum im Saal, sondern er teilt es mit 500 Millionen potenziellen Netflix-Usern, die sich dieses Special angucken. Wie kann man denn als kluger, also selbstreferenzieller Comedian so viel seines Privatlebens und auch das Privatleben seines Kindes, die Geburt, weißt du, wirklich, wie das Kind so verschleimt gerade aus dem Kaiserschnitt rausgezogen wird. Und ich denke so, wie kann man das nur tun? Ich verstehe es nicht. Aber vielleicht bin ich auch deutsch. Und das ist amerikanisch. Hey,
ich glaube, es hat nichts mit Deutsch zu tun. Ich glaube, das ist halt für dich einfach ein No-Go. Und vollkommen in Ordnung.
Absolut.
Aber du hast recht, das ist halt sehr amerikanisch. Also die Amis sind da ja...
aber sowas, ich habe in diesem Moment jeden Respekt vor diesem Typen verloren. Ich habe gedacht, guter, kluger Comedian, wie in Gottes Namen kann er sich dafür entschieden haben, dass das ein gutes Ende eines Comedy-Specials ist. Natürlich macht ihn das total menschlich und natürlich sitzen in den ersten Reihen Leute und wischen sich Tränen weg, aber es bleibt falsch. Ja. Es bleibt aus meiner Sicht grundsätzlich falsch.
Ja, ich würde das auch nicht machen, Digga.
Stell dir vor, du hättest am Ende von Adam und Erdal hättest du ein Video von der Geburt deines ersten Kindes gezeigt. Wie kommt man darauf, Digga?
Es gibt einen türkischen Comedian, Cem Yılmaz, und der hat gesagt, er versteht auch nicht Leute, die die Geburt des der Kinder filmen. Also wem willst du das zeigen?
Ja, willst du dir wem wirklich nochmal angucken? So, und willst du dir selber nochmal angucken?
Nee, der sagt dann halt so, dann sitzt du da mit deinen Kumpels und sagst so, hey, machst das Video rein. Und einer sagt so, hey, warte, bevor wir weitergucken, ich hol noch 2-3 Bier.
Ja, es ist eine sehr seltsame Situation, um gefilmt zu werden, definitiv.
Ja, ich hätte da, also, ja, das ist schon... Aber ich glaube, es sind wirklich persönliche und kulturelle Entscheidungen, die man da trifft. Und ich respektiere das voll und ganz. Und aber was soll ich machen, Alter? Wenn der sich dazu entscheidet und das macht und das nicht in mein Weltbild passt. Ich meine, wie oft machen wir Sachen, die nicht ins Weltbild anderer Menschen passen, die dann sagen, oh mein Gott, guck mal, die nutzen jetzt die Bühne, um so einen Schrott zu erzählen. Warum machen die nicht das und das, weißt du? Weil letztendlich hat ja jeder andere Prioritäten in seinem Leben und kritisiert dann auch. Also ja, ich meine, ich mache ja auch Sachen, bei denen du sagst, ey, du findest das nicht cool. Du machst auch Sachen, die ich sag, ich finde das nicht cool. Aber das ist ja immer so meine Schablone, die ich dir aufdrücke oder die du mir aufdrückst. und sagst, ja nee, guck mal, meiner Meinung nach ist das nicht cool, weißt du? Und ich glaube, letztendlich ist wichtig, das dann halt so zu respektieren und zu sagen, ja, ist fein. Ich finde, aber das mit der goldenen Boxershorts werde ich dir immer wieder vorhalten, Alter. Fick dich.
Wenn es dir gut geht dabei. Das war das Ende der heutigen Folge vom Bratwurst und Baklava, ihr kleinen Mäuse. Wo hockst du eigentlich? Ich weiß, dass du gerade in deinem Auto sitzt oder so, ne?
Digga, ich bin hier irgend in einer Seitenstraße beim Arzenberg, steht hier. Beim Katharinenhospital einfach oder Olga-Hospital, 4 Straßen weiter. Und ja, ich fahre jetzt gleich nach Kassel, 5 Stunden. Und ja. Deswegen ganz liebe Grüße an euch alle und wir hören uns nächste Woche.
Du trittst heute Abend im schönen Kassel auf.
Im Kassel, genau. Und morgen in Frankfurt City. Morgen ist Aufzeichnung meiner Show. Und yeah.
Ja, aber jetzt ist es ausverkauft, ne? Jetzt muss man keine Werbung mehr machen.
Ja, wir brauchen keine Werbung machen. Nee, alles cool.
Jahrhunderthalle?
Ich freue mich riesig drauf. Jahrhunderthalle, ja, genau.
Ey, wie nice. Das ist eine schöne
Jahrhunderthalle und dann ist Rockety Market. Dann Osterferien.
Ich zeichne meine Show auch aus im Marientor-Theater am 28.06. in Duisburg. Ist auch ein sehr schöner, schöner Laden. Und dafür gibt es noch Restkarten in den nicht so guten Reihen ganz hinten. Aber trotzdem, wenn ihr Lust habt zu kommen, kauft euch Karten. Es wird ein schöner Abend werden. Ich freue mich drauf.
Auf jeden Fall. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.
Bis dann, ihr Mäuse. Ciao.